Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und Obacht jetzt, kennen Sie diese Melodie noch? Ja, tumm die dumm, alle, glaube ich, die mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen sind, mit Jim Knopf und all den anderen legendären Marionettengestalten, werden jetzt vielleicht ein bisschen nostalgisch seufzen. Und ebenfalls im Kopf hat diese Klänge natürlich der Schriftsteller Thomas Hettche, denn sein neuer Roman Herzfaden ist ein Roman der Augsburger Puppenkiste. Noch einmal willkommen, Herr Hettche.
Hallo.
Als Schriftsteller kann man sagen, sind Sie von Beginn an mordserfolgreich gewesen. Schon bei Ihrem Debütroman Anno 88 hat ein Kritiker von tiefer Bewunderung und einem Seufzer der Erleichterung geschrieben, dass jetzt ein Mann wie Sie da sei in der Gegenwartsliteratur. Und dieser Tenor, der hat in den nächsten 30 Jahren eigentlich nie abgenommen für ein mittlerweile wirklich auch gewaltiges Werk. Romane, Erzählungen, Essays, Übersetzungen, die Preise und Auszeichnungen, die sind kaum zu überblicken. Und jetzt in 4 Wochen könnte es beim Deutschen Buchpreis wieder gelingen mit Ihrem Roman der Augsburger Puppenkiste. Herzfaden ist auf der Shortlist. Aber wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, einen Roman über die Augsburger Puppenkiste zu schreiben, Herrchen?
Also die Themen, die ich sage, die finden einen ja nicht man selber. Also sagen, meine Bücher sind ja sehr verschieden, haben immer ganz verschiedene Themen, auch verschiedene Tonfälle eigentlich. Für jedes neue Buch versuche ich mich selber sagen, so darin neu zu erfinden, weil für mich ein Buch sowas ist wie eine Expedition, zu der man aufbricht, so etwas Unbekanntes, was man finden will. Und mir erzählte einfach eine Freundin eines Abends von der Geschichte hinter der Puppenkiste, die wir alle als Kinder gesehen haben, also von der Familie, die diese Puppenkiste hat entstehen lassen. Und das fand ich enorm faszinierend, weil das mir zum ersten Mal, was man als Kind natürlich nicht wusste, diese Puppenkiste verortet eben in der Kriegszeit und in der Nachkriegszeit. Und mich hat interessiert, wie Jim Knopf und wie das Urmel, wie die sozusagen historisch entstanden sind. Und da bin ich auf die Suche gegangen und die Recherche und habe begonnen, mir diesen Stoff zu erarbeiten. Und das war wirklich so ein Eintauchen in eben die Kriegszeit nochmal und in das Klima des westdeutschen Nachkriegszeit. Und wenn man genau hinschaut, der Verdacht war, dass ich etwas in den Geschichten, die wir kennen, finden würde. Und wenn man hinschaut, findet man da auch was, wenn man sich überlegt, dass die Puppenkiste erfolgreich war mit Geschichten, die alle eigentlich von Patchwork-Familien handeln. Wenn Sie sich angucken, das Urmel kommt in einem Ei und man weiß nicht woher. Der Jim Knopf wird als Postpaket falsch zugestellt. Also sagen, es wird immer erzählt von Familien, die sich sozusagen aus Sympathie bilden und nicht sagen qua Genetik. Mhm. Und das schien mir ein spannender Kontrast zu der Geschichte der Puppenkiste selber zu sein.
Es ist wirklich eine Familiensaga, ne? Also gegründet von Walter Oehmichen während des Krieges noch. Wer war denn das eigentlich und wie kam der dazu, eine Puppenkiste zu gründen?
Walter Oehmichen war als Schauspieler mit seiner Frau nach Augsburg gekommen, wurde da Oberspielleiter. Hat sich immer schon für Kindertheater interessiert. Aber es gibt dann wirklich den Satz, dass er musste dann in den Krieg und die Familienerzählung sagt, dass er im Kriegsgefangenenlager eben einen Puppenspieler kennengelernt habe und mit 2 Marionetten aus dem Krieg zurückkam. Hat aber, sagen, während des Krieges, nach seiner ersten Kriegszeit, und hat dann angefangen, mit der Familie das Puppentheater zu bauen. Der Satz ist überliefert, dass er nach der Erfahrung des Faschismus nicht mehr mit Menschen spielen wolle, sondern mit Puppen, weil die ehrlicher sein. Und das war am Anfang ein Familienprojekt. Also er hat das Theater, sagen, im Privaten gebaut, den Puppenschrein, wie das erst hieß. Seine Frau Rose hat die Kostüme gemacht und die beiden Mädels, es gibt 2 Töchter, Hannelore und Ulla Oehmichen, haben sozusagen gespielt und alles andere mitgemacht. Und aus dieser privaten Sache wurde dann nach dem Krieg, nach 45, das Projekt von Walter Oehmichen nicht mehr ins Theater zurückzukehren, also nur noch als Gast, aber nicht mehr sagen, dann berufe ich das zu suchen, sondern wirklich ein Puppentheater zu gründen für die Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist dann die Puppenkiste, die 48 Premiere hat.
Ich meine, die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, werden die Puppenkiste aus dem Fernsehen kennen. Es ist ja interessant, dass ausgerechnet die Marionetten ja so allererste deutsche Fernsehstars waren, nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung der ersten Tagesschau 1953. war die Augsburger Puppenkiste zu sehen.
Ja, das ist auch faszinierend. Aber es gab natürlich sehr viel mehr Puppentheater in Deutschland. Und wir kennen die Puppenkiste genau deshalb, weil sie diesen Mediensprung mitgemacht hat. Am Anfang waren das, sagen, die waren in Hamburg, haben da aufgenommen, haben im Grunde ihre Märchenstücke live fürs Fernsehen gespielt. Damals wurde nicht aufgezeichnet. Die Sachen gibt es alle nicht mehr. Aber das Entscheidende ist, das wirklich Entscheidende ist, dass dann mit dem Hessischen Rundfunk die Idee kam, wir machen was ganz Neues. Wir machen eine Fernsehserie mit Puppen und wir machen das nicht mehr in den Kulissen eines Theaters, sondern wirklich als Tableau, als wie man heute eben auch, sagen, Animationsfilme machen würde. Und das, was wir kennen, sind eben Inszenierungen wie das Urmel oder wie der Jim Knopf, die auf einem großen Setting gedreht worden sind im Foyer der Puppenkiste in Augsburg. Und wirklich, das waren die ersten Fernsehserien und ein ganz neues Format. Und sozusagen die Bedeutung der Puppenkiste liegt wirklich daran, dass sie diesen Medienwechsel gemacht hat. Und das wiederum hat sie, glaube ich, deshalb machen können, weil nicht Walter Oehmich in dieser Zeit dann der bestimmende Mann war, sondern weil die Generation der Kinder das gemacht haben. Also wenn man sich anguckt, der war Premiere 48, das waren zwar die Eltern, aber dann waren das vor allem Freunde von Hannelore und Ulla Oehmichen, die damals ungefähr 17, 18, 19 waren, also ganz blutjunge Leute, die dieses Theater mit von vorne gebracht haben. Und die hatten Interesse daran, wirklich dann auch diesen Medienwechsel mitzumachen.
Und es ist ein Familienbetrieb geblieben bis heute. Sie waren doch bestimmt in Augsburg und haben die Familie getroffen oder haben sich selber die Marionetten vorführen lassen, oder?
Ja, natürlich. Also so ein Projekt zu machen, was ja auch ist zwar ein Roman, aber es sind alles historische Figuren, die Namen sind sagen die realen Namen. Sowas kann man nicht machen gegen die Menschen, die da porträtiert werden. Ich habe natürlich mit Klaus Marschall, das ist der Sohn von Hannelore Oehmichen, gesprochen, ihm das Projekt auch vorgestellt. Ich habe dann vor allem mich sehr lange mit der Schwester, die noch lebt, mit Ulla Oehmichen unterhalten, die mir sehr viel erzählen konnte aus der Kindheit, aus ihrer Kindheit und der Kindheit ihrer Schwester. Und ich war natürlich im Theater, habe mir Vorstellungen angeguckt und das ist faszinierend, weil dieses Theater ist natürlich eine ausgebundene Institution, das macht zwei Vorstellungen am Tag, mittags für Kinder, abends oft für Erwachsene und ist dauerausverkauft und ist sagen eine ganz wichtige Sache in Augsburg. Und habe mir natürlich auch die Werkstätten angeguckt, mir Puppen füllen lassen.
Ich wollte gerade fragen, haben Sie so Marionetten in der Hand gehabt? Das ist ja doch eine ganz schön ausgefuchste Kunst, ne?
Das ist ja, ich hatte als Kind, sagen, selber gar keine. Das heißt, ich kannte das gar nicht. Mhm. Und als ich dann zum ersten Mal eine Marionette, sagen, bekam mit dem Führholz und dann sie bewegen konnte, habe ich eine merkwürdige Erfahrung gemacht. Diese Dinger sind so konstruiert, dass man auch als Laie, der keine Ahnung hat, mit ein bisschen Bewegung, die Bewegung dieser Marionetten sehen sofort natürlich aus. Natürlich ist man da, kann man das nicht, aber man hat mit einer kleinen Bewegung, sieht man, ich mache also mit der Hand, mit diesem Holz, mit diesen Fäden und dieses Wesen da unten wird lebendig. Das ist wirklich sagen, das liegt an dieser Sache mir von Schwerkraft und Fäden und sowas und diese Pendelbewegung der einzelnen Glieder. Aber dieses Lebendigwerden des toten Holzes ist das Faszinierende eines Marionetten.
Das Wie und Warum haben Sie schon erzählt, Herr Hettche. Jetzt aber mal zur eigentlichen Heldin des Buches. Es gibt eigentlich zwei Heldinnen. Erstmal ein 12-jähriges Mädchen stiehlt sich nach einer Vorstellung in der Augsburger Puppenkiste im Puppentheater auf einen Dachboden durch eine geheime Tür und plötzlich ist sie umgeben von den Marionetten, die leben und sprechen und vor allem trifft sie ja dort auf die Oehmichen-Tochter Hannelore, Hatü, wie sie jetzt heißt, und die dem Mädchen dann ja alles erzählt. Wie haben Sie denn diese märchenhafte Form entwickelt?
Wie entwickelt man sowas? Ich dachte, ich möchte nicht nur einen historischen Roman schreiben, der die Geschichte der Oehmichens oder der Puppenkiste erzählt, sondern ich möchte auch sagen, so eine Art Gegenwartsebene haben, was diese Puppen heute sein können. Und das hat sich natürlich eine Märchenebene angeboten. Und da es ein bisschen auch ein Buch für meine kleine Tochter sein sollte und für sie auch geschrieben ist, dachte ich, ich muss einen Zugang finden. Die ist jetzt zwischen 13, aber als sie anfing, war sie 10. Ich dachte, ich muss was finden, mit dem sie da sagen, hineingelotst wird in diese Geschichte. Und da ich mit Kinderbüchern nicht so gut bin, dachte ich, das ist vielleicht eine Möglichkeit, sie da irgendwie mitzunehmen in die Vergangenheit.
Und deswegen wird auch das Mädchen mit einem iPhone ausgestattet. Am Anfang, leuchtet sie noch in dem Dings und plötzlich hat sie keinen Empfang mehr. Im Märchen gibt es kein Handy.
Ja, wobei das also natürlich keine Medienkritik ist, sondern einfach dramaturgisch ganz schön war, dass man.
Das war wichtig, dass sie keinen Empfang hat. Sonst hätte natürlich sofort der alte Herr angerufen oder die Eltern, wo bist du? Mit Hatü, auf die kommen wir noch gleich, aber jetzt erstmal, sie erzählt auch dem Mädchen vom Herzfaden. Was ist das eigentlich?
Ja, ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Das Faszinierende ist, dass diese, also Walter Oehmchen hat mal gesagt, was tun wir eigentlich? Wir wackeln mit einem toten Stück Holz. Und das Faszinierende ist wirklich, dass diese Marionetten diese Lebendigkeit entwickeln, obwohl sie eben ja nur wirklich ganz einfache Dinge sind. Holz, ein bisschen Farbe, ein bisschen Stoff. Und der Herzfahrten ist für mich die Metapher dafür, wie wir angerührt werden von so etwas Einfachem. Ich lasse Walter Oehmchen sagen, der Herzfaden ist der Faden, der die Marionette mit dem Herz des Lesers, des Zuschauers verbindet, hoffentlich auch mit dem Leser nebenbei gesagt. Und das ist ja das Tolle, dass so einfache Dinge uns genügen, um Fantasie zu entwickeln. Wenn man sich erinnert an unsere Kindheitserfahrung, wir haben doch gesehen, dass da Fäden waren. Wir haben gesehen, dass das Meer beim Urmeln aus Plastikfolie war. Man hat das Dilettantische dieser Inszenierung auch gesehen, also der Requisiten. Und dennoch war man als Kind vollkommen in dieser Welt drin. Und das ist, dafür ist der Herzfaden die Metapher.
In Ihrer Märchengeschichte gibt es aber auch, ja, dunkle Punkte. Das ist nicht nur irgendwie gemütliches Plauderstündchen da oben auf dem Dachboden, sondern da legen Sie auch eine, ja, historisch-politische Spur, könnte man sagen, mit der Figur und vor allem dem Gesicht des bösen, gefährlichen Kasperl. Was hat's damit auf sich?
Hannelore Oehmchen ist Jahrgang 1930, das heißt, es ist genau das Jahrgang meiner Mutter. Und ich habe mit vielen aus der Generation noch gesprochen und sprechen können, um das ein Gefühl für die Situation zu bekommen, in der die aufgewachsen sind. Und da ist mir klar geworden, wie weit diese Prägung als Kinder im Faschismus sich sagen, auch bei Menschen, die nicht mit irgendwas Konkretem sagen beschäftigt waren, sondern nur die sagen Mitläufer waren und eben als Kinder in dieser Welt groß wurden, wie sehr 1945 für die ein Bruch auch ihrer, auch sozusagen ein Verrat an ihren Kinderträumen, die natürlich faschistische waren, bedeutet hat. Und wenn man diese alten Herrschaften heute spricht, dann erzählen die ganz oft davon, dass 45 für sie eine Welt zusammengebrochen ist und dieser Kinderglaube, den Kinder entwickeln können, enttäuscht wurde. Und dieses Böse sozusagen des Faschismus, das wollte ich gerne in diese Biografie von Hannelore Oehmchen hineinbekommen. Und da ist der Kasper, hat sich angeboten, weil es gibt den Augsburger Kasper immer noch in der Puppenkiste und historisch kann man sehen, dass der, das ist ein ganz lieber Geselle, aber wenn man sich anguckt, das Gesicht entspricht genau dem einfachen Soldaten, der im Wehrmachts Marionettenset, also der Wehrmacht da war. Das heißt, man kann vermuten, dass Walter Oehmchen den gestaltet hat nach dieser Wehrmachtsfigur, der auch so ein netter Geselle war, ein Lanzer eben. Und für mich ist da ein Geheimnis begraben oder eine Verdeckung. Und das wollte ich sozusagen erzählerisch wieder öffnen, diese verborgene Kiste. Und dafür steht mein böser Kasperl.
Es sind ganz verschiedene aktuelle Spuren eingearbeitet in Ihren Märchenstoffe. Thomas Hettche, Ihre kleine Heldin, ja, ist ein modernes, aufgewecktes Kind mit iPhone ausgerüstet. Als Hatü sich eine Zigarette ansteckt, kommt von ihr sofort, Rauchen ist ungesund. Und dann fällt einmal das Wort Zigeuner und dann kommt prompt von dem Mädchen, das sagt man jetzt nicht mehr. Wir haben ja eine Debatte seit Pippi Langstrumpf und ihrem Takatuka-Land über auch das politisch korrekte Kinderbuch. Ja? Und wenn man sich jetzt das Tableau der vielen Figuren anschaut, hat eigentlich die Augsburger Puppenkiste auch ein politisch korrektes Problem, wenn es um Fragen Rassismus, Diskriminierung etc. geht?
Also ich bin da sehr zwiegespalten. Einerseits natürlich gibt es rassistische Klischees, die man nicht weiterführen sollte. Andererseits bin ich ein großer Freund davon, dass man Texte nicht nachträglich verändert. Das heißt, wir haben natürlich bei Jim Knopf im Originalbuch heißt das einen Negerjungen und dieses Wort würde man heute nicht sagen. Aber zugleich war es in der Zeit natürlich anders zu verstehen. Das ist sehr faszinierend, weil wenn man gerade bei Jim Knopf, ich habe dann mit einer Beirecherche auf das wunderbare Buch von der Julia Voss gestoßen, die sagen so akribisch, historisch rausarbeitet, inwieweit Michael Ende in Jim Knopf sagen, eigentlich auch den Rassismus des Faschismus verarbeitet hat, indem es geht da um Vierteldrachen, um Halbdrachen, es geht um Reinrassigkeit und sowas. Insofern hat Michael Ende schon damals etwas eingeschmuggelt, sozusagen in sein Kinderbuch, eine Diskussion über die faschistische Ideologie sozusagen. Und ich glaube, dass Kinderbücher sowas transportieren können und sollen und dürfen. Und dass man deshalb aufpassen muss, sie eindimensional zu lesen. Also sagen, man muss gucken, welche Begriffe okay sind, aber man muss auch die, sagen, die historische Vielfalt zulassen, die entstanden ist.
Und hoffentlich können wieder viele Menschen bald die Augsburger Puppenkiste sehen, denn momentan hat Corona das Puppentheater wirklich stillgelegt und auch im Sommer konnte man nicht mehr aufmachen, wie ich las, weil der Mindestabstand von 1,50 Meter von Puppenspielern eben auf der Bühne nicht einzuhalten ist. Hoffentlich wird das im Herbst und Winter wieder weitergehen. Soweit, Dankeschön. Thomas Hitche und sein Herzfaden, der Roman der Augsburger Puppenkiste, ist bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht, hat 282 Seiten, kostet 24 Euro.